Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und ich habe heute zwei Gäste bei mir. Fangen wir bei dem Christian an. Guten Morgen, Christian.
Ja, guten Morgen, Manu.
Sag doch mal ein paar Takte zu dir, warum du heute da bist.
Warum ich heute da bin? Ja, das habe ich gemutmaßt und meine Theorie wurde bestätigt. Ich habe mich qualifiziert, weil ich es geschafft habe, ja, ich weiß nicht bei wie vielen Tischen, mich in den Highscore-Listen von Zen Pinball vor Manu zu drängen. Und ja, das hat ihn wohl neugierig gemacht.
Ja, absolut. Wir kennen uns jetzt schon so ein bisschen so über die Social-Kanäle und über die Friends-List auf PSN und so. Und dann dachte ich, jetzt muss ich endlich mal meinen Erzfeind einladen. Weil immer wenn ich an Zen Pinball denke, dann fällt sofort dein PSN-Nick vor meinem geistigen Auge und schmettert mir quasi eine Ohrfeige ins Gesicht. Und auf der anderen Seite, also als Profi, du bist heute quasi der Profi, ich bin der Kacknoob. Und wir haben einen weiteren Profi eingeladen, der jetzt just aus der Leitung fliegt in dem Moment, wo ich ihn vorstellen möchte. Deswegen überbrücken wir das ganz professionell, Christian, indem du vielleicht mal kurz erzählst. Oder ist er? Robert ist wieder da.
Ich bin da. Ich weiß nicht. Ich bin rausgeflogen.
Jetzt just
bin
ich als ich sage. Und auf der anderen Seite haben wir einen weiteren Vollprofi.
Oder auch nicht. Jetzt doch wieder. Leitung.
Du hast wahrscheinlich zu sehr am Tisch gerüttelt, am Podcast-Tisch gerüttelt.
Ich habe mich nicht bewegt, vielleicht hätte ich mich bewegen sollen, vielleicht hätte ich ein bisschen natschen sollen, das wäre vielleicht die Sache gewesen.
Du bist der famose Robert Glashüttner vom famosen Radiosender FM4 und bloggst auch und bist allgemein für Spiele unterwegs.
Genau, Spielkultur im weiteren Sinne und natürlich Flipper-Kultur als der Teil der Spielkultur.
Genau, das war jetzt nämlich auch so der Aufhänger. Du hast witzigerweise, als ich gerade diese Pinballs gespielt habe, die neuen Tische, über die wir heute ein bisschen reden wollen, bist du irgendwie in meiner Timeline aufgetaucht mit einem neuen Projekt. Vielleicht magst du da ein paar Takte zu sagen.
Genau, das ist ein Flipper-Kultur-Blog, gibt's seit Oktober, also noch sehr jung, heißt The Ball is Wild.
Ach, ich dachte, du meinst die Delfine. Jetzt habe ich dich zum völlig falschen Thema eingeladen.
Verdammt. Bei Tieren bin ich vielleicht später noch gut, wenn mir was dazu einfällt, ganz spontan. Nee, Flippern natürlich, Pinball Culture, ganz fantastisch. Genau, The Ball is Wild ist ja so ein Spruch, weil es ja beim Flippern darum geht, dass du das wilde Herumfliegen der Kugel möglichst reduzieren sollst und möglichst viel Gezieltes treffen sollst und die Kugel vom sogenannten Drainen abhalten sollst. Das gelingt natürlich nie komplett. Also du kannst auch, wenn du ein perfekt guter Spieler oder eine Spielerin bist, nie ganz diesen wilden Ball zähmen. Deswegen fand ich das einen ganz guten Titel für einen Flipper-Blog.
Und wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Also ist die Flipper-Kultur als solches, natürlich ist es, gibt's immer noch aktive Leute, die sich dafür hegen und pflegen. Da fällt mir zum Beispiel auch der Retro-Verein ein in Karlsruhe, der auch wahnsinnig viele Tische hat und die pflegt. Solche Clubs gibt's ja einige. Bei euch in Wien wahrscheinlich auch, gell?
In Wien gibt es tatsächlich nicht so viel. Es gibt im Wiener Prater, diesem sehr bekannten, wo auch das Riesenrad steht, ne? Dieser Vergnügungspark, dort gibt es tatsächlich einige Hallen. Die meisten privaten Sammler sind eher so in Niederösterreich und so am Land, weil dort natürlich irgendwie mehr Platz ist und man nicht so viel bezahlen muss für den Raum. Aber es gibt in Wien schon auch Plätze, aber natürlich muss man die kennen und man muss sie gut suchen. Also Flipperkultur als physisches Gerät, das man aufsucht, ist natürlich jetzt zurückgedrängt worden, sage ich mal. Aber
schon jetzt nicht mehr in der Kneipenkultur.
Selten. Also es gibt natürlich dann schon mal so Listen für alle möglichen Städte, so Seattle, Philadelphia, Wien, Berlin, Frankfurt, wo dann immer so findige Pinheads, wie ja die Flipper-Fans heißen, so Listen zusammenschreiben. Ne? Und dann weiß man eben, in welcher Kneipe wo was doch noch im Hinterzimmerchen steht.
Ja. Also, hast du gesagt, Christian?
Bitte?
Nein. Nee, habe ich mich irgendwie doppelt gehört. Entschuldigung.
Ich glaube, ich habe irgendeine Frage noch nicht geantwortet.
Ja,
warum ich das.
Wie du darauf gekommen bist, weil, wie du gerade ja schon ausformuliert hast, ist es ja eigentlich ein Hobby. Also wie bist du jetzt darauf gekommen, über Pinball-Tische zu schreiben? War meine Frage, ob du das noch aktiv betreibst oder ob das einfach eine Leidenschaft von dir ist.
Also das ist tatsächlich bei mir eine Leidenschaft, die in den letzten 3-4 Jahren immer stärker gewachsen ist. Also ich habe mich immer schon für Flipper interessiert, aber es war jetzt eben so, dass ich hatte vor Ewigkeiten schon einen gekauft. Der stand dann bei mir in einer kleinen Wohnung, dann bei meiner Mutter, dann bei meiner Schwester, immer irgendwo so herumgeräumt. Und dann irgendwann kam ein zweiter dazu und dann von denen, die brauchen jetzt einen Platz. Und gleichzeitig habe ich mich in diese ganze Flipper-Kultur ein bisschen mich einfach mehr dafür interessiert und mir diese ganzen Foren angesehen. Und es ist tatsächlich so, dass es seit ein paar Jahren neben den großen, es gibt eigentlich nur einen großen Hersteller, gab es jahrelang Stern Pinball. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren Jersey Jack Pinball, also eine Konkurrenz erstmal wieder, weil die ganzen alten Firmen, die gibt es ja alle nicht mehr. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass viele, weil auch die ganzen Teile, Stichwort 3D-Drucker und Plotten und ich bin technisch nicht so gut, deswegen fallen mir die ganzen Fachworte nicht ein, aber es ist einfach einfacher, selbst einen Flippertisch zu bauen, wenn du ungefähr weißt, wie das technisch möglich ist. Also es ist von den Kosten her nicht so aufwendig und deswegen gibt es seit einigen Jahren diese sogenannten Boutique-Manufacturers, das ist so der Fachbegriff dafür, also Kleinstfirmen oder teilweise sehr findige, technisch sehr versierte Einzelpersonen, die selbst einen Flippertisch designen und dann auch bauen. Und es gibt auch einen Big Lebowski Pinball, das habe ich vielleicht schon einige, ganz großartig, und das ist ja von Dutch Pinball, also eine winzige Firma, von der man vorher eigentlich noch nie so wirklich gehört hat und die jetzt mit eigentlich dieser großen, ja, mit diesem großen, ziemlich sehr cool aussehenden Tisch daherkommt.
Hm. Fällt mir gerade auf, wir hätten eigentlich eine Brunch-Folge dazu machen sollen. Aber als Aufhänger, das kann man alles wunderschön in deinem Blog nachlesen. Wie hast du deinen Blog strukturiert? Also beschreibst du jetzt einzelne Tische oder gehst du rum und suchst Locations, wo es Tische gibt? Oder wie hast du
das? Das ist die Sache. Also meistens ist Flipper-Kultur sehr technisch geprägt, was nahe liegt, weil du natürlich die Flipper warten musst. Es ist natürlich viele kleine Einzelteile. Es ist Elektronik, en masse, du hast diese ganzen mechanischen Elemente, also diese vielen kleinen Dinge, die zusammenspielen, und ein Flipper ist sehr fehleranfällig. Das heißt, du musst den viel reparieren, du kannst auch irgendwie Moddings vornehmen, du kannst irgendwie zum Beispiel neu, dass die Anzeige nicht grün, sondern blau ist und Dutzende andere Dinge auch noch. Das heißt, es ist irgendwie ein Fest für findige Bastler. Mhm. Das ist natürlich toll und wichtig. Ich komme jetzt aber eher von dieser kulturwissenschaftlichen, popkulturellen Seite. Und da gibt es einfach noch sehr wenig. Ja? Mir macht es sehr viel Spaß, da einfach auf dieses Segment ein bisschen zu fokussieren und einfach über Flipper zu schreiben. Also so wie man auch halt auch über Gameskultur, also Videospiele schreibt, kann man das über Flipper natürlich genauso tun. Das Feld ist dabei aber sehr breit. Also es soll einerseits um essayistische Texte gehen, wo halt auch das Prinzip des Kugelrollens, ja, um jetzt mal irgendwas ganz Naheliegendes zu sagen, aber natürlich soll auch Interviews geben. Wir haben jetzt eine eigene Flipper-Tutorial-Serie. Ein Freund von mir, der Benjamin Rousseau, der bei einem Fernsehsender arbeitet in Wien, macht perfekt tolle Videos. Auch da machen wir so Tutorials. Ich mache die englische Übersetzung und das ist auch alles exklusiver Content, der dann reinfließt. Wovor ich auch nicht Halt machen möchte, will ich jetzt mal sagen, sind Computerspiel-Flipper. Und deswegen sind wir jetzt ja auch hier in diesem Gespräch, glaube ich, in diesem Podcast, weil ja für mich Flipper-Kultur natürlich nicht beim physischen Gerät aufhört, sondern das ist alles ein Ding und geht ineinander über. Das ist auch ein bisschen schade, weil die Pinheads, das sind ja meistens so Männer zwischen 35 und 55, üblicherweise, also der Großteil, und die mögen Videospiele ja nicht, weil die Videospiele, die haben ja den Flippern den Rang abgelaufen und das wollen wir nicht. Und da gibt es immer so diesen Streit zwischen den Computerspielern und den Flipper-Menschen. Und ich versuche oder möchte versuchen, mit der Ball is Wild auch ein bisschen eine Brücke zu schlagen. Seid ihr noch da?
Ja, ich überlege, ob ich jetzt sage, dass ich ja der lebende Gegenbeweis bin.
Dass du magst natürlich auch beides, Christian.
Ja, genau. Und bin ja auch schon etwas älteres Kaliber.
Hast du Flipper?
Von daher. Also
physische Flipper?
Nein, ich mag die.
Du machst sie. Du
Nein, baust ich sie. Mag sie. Ich liebe sie. Ja. Nein, ich bin schon als kleiner Junge bin ich schon mit Flippern in Kontakt gekommen. Da ist so ein bisschen der Kern meiner Leidenschaft begründet. Wir haben damals, wenn ich ein bisschen erzählen darf, ja, so Urlaub an so einem Rentnerstrand gemacht. Und in der Nähe gab es einen Vergnügungspark. Und da bin ich natürlich immer dahin geflohen. Und die hatten tatsächlich so eine, ja, auch wie du es beschrieben hast, auf so einem Rummel halten, so eine Halle mit lauter Flippertischen. Und nun hatte ich nicht so viel Taschengeld. Dann bin ich immer von Tisch zu Tisch gehüpft, ob irgendwo Leute ein Freispiel vergessen haben. Und habe mir dann damit die Zeit vertrieben, da verschiedene Tische durchzuspielen und möglichst immer neue Freispiele zu holen.
Ohne jetzt die indiskrete Frage zu stellen, wie alt du bist, aber wann, was war das für ein Jahr, als du diese, als du das gespielt hast als Kind, circa?
Boah, das müsste ich jetzt zurückrechnen. Ja, das war Mitte der 80er bestimmt.
Okay, aber dann gab es ja eh schon die moderneren Tische, ne? Weil ja alles, was vor 1978 kam, war ja,
ja. Ist ja eher. Ja. Das war so hier die Generation Star Trek und Terminator und Elvira und wie die alle hießen.
Das sind ja eh schon die großen Namen, ja.
Ja.
Der Manu will uns keine Frage stellen. Wir können auch miteinander plaudern.
Ja, dann machen wir das doch einfach, weil das ist dann auch der Bogen hin zu den Spielen. Weil mein erster elektronischer Flipper war erstmal, hatte gar nichts mit Konsolen oder Computern zu tun. Das war nämlich ein kleines LCD-Spiel.
Ja, die sammle ich auch, diese Tabletops, ne? Meinst du sowas, so ein Tommy oder wie diese ganzen Dinge heißen?
Ja.
Mit Batterien und wo das so ganz abstrakt ist, wo so.
Ja, genau. Was natürlich im Sinne einer Ballphysik völlig Quatsch war, weil dieses Display konnte halt irgendwie die Kugel an 30 Positionen darstellen.
Genau, so, aber das Bild, das passiert ist, dass man sich an diese Abstraktion erst gewöhnen muss, ne? Also quasi wieder die Kugel fliegt, unter Anführungszeichen, wie sie sich bewegt. Wie du gerade gesagt hast, es gibt nur diese 20, 30 Positionen, wo die Kugel sein kann. Und aber nach einiger Zeit geht's da, es klappt dann irgendwann. Also irgendwann versteht man, wie die Kugel sich so bewegt, auch wenn sie sich nicht wirklich bewegt.
Ich glaube, ihr hört mich wieder jetzt.
Ja, da bist du
Ach
wieder.
So. Also irgendwie spinnt Skype gerade rum. Tut mir leid.
Das werde ich auch nicht. Schon, du überlässt uns.
Und ja, wir reden. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr meine Fragen ignoriert. Ich dachte, ihr trollt mich und tut einfach so, als wäre ich nicht mehr da. Und dann habe ich erst das Spielchen mitgespielt und dann habe ich gemerkt, ihr meint es ernst.
Ich meinte sogar, Manu möchte dieses Mal gar keine Fragen stellen.
Ich könnte es mal als Urlaubsvertretung machen. Ich schicke einfach so einen Soundschnipsel los mit einer Frage und dann schaue ich, was zurückkommt. Genau, also bei Elvira, Star Trek und so weiter bin ich rausgeflogen. Fängt auch meine Kindheitserinnerung an. Ich bin vielleicht jetzt nicht ganz so alt, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir eben so ein halblegales Spielcasino hatten da bei uns, ab 18 durften wir da dann rein und dann bin ich da immer runter und dann saßen da ganz abstruse Typen an diesen einarmigen Banditen und Poolbillard und so gab's da halt immer. Und da war dann auch der Star Trek Flipper und in der Squashhalle nebenan gab's den Twister mit diesem Schmirgelpapier, Drehscheibe in der Mitte. Und seitdem hatte ich irgendwie auch eine große Faszination für Pinball-Tische, war dann aber einfach aus der Not heraus, habe ich dann recht früh angefangen zu Amiga-Zeiten auch schon mit Pinball-Fantasies und so immer auf dem PC auch zu spielen und auf Konsolen. Die haben ja schon auch ganz gut funktioniert, aber es war nie so das richtige Pinball-Gefühl. Das war ja immer so simuliert und hat zwar auch Spaß gemacht, aber war nie so das Ganze das Wahre.
Ja. Das Interessante ist ja auch, also wenn wir jetzt auch von den modernen Videospielflippern sprechen, wie Zen Pinball, die Zen Pinball Serie oder eben die Pinball Arcade, aber was in Fankreisen immer noch als die beste Flipper- und Kugelsimulation gilt, sind ja die Pro Pinball Tische. Mhm. Kennt ihr die?
Ja, die waren cool.
Die waren super und die sind ja Ende 90er sind ja die, also so 98, 99, ich glaube, dann gab es noch einen so 2001 oder so, aber um die Zeit herum. Und die haben tatsächlich die Kugelphysik, die Ballphysik am besten hinbekommen, nach wie vor, also 15 Jahre davor schon. Das finde ich interessant.
Die hatten aber auch nachgebaute Tische, oder? Das waren jetzt keine
eigenen. Das waren eigene Tische. Und tatsächlich gibt es jetzt ein Projekt, wo der Timeshock-Tisch, glaube ich.
Ah, Timeshock war das, genau.
Genau, und Timeshock wollen sie jetzt als physischen Tisch bauen.
Geil. Ja,
sie wollen tatsächlich den Videopin zum physischen Flipper machen.
Das genau, aber um den Bogen jetzt zu kriegen zu Zen Pinball, Zen Pinball geht, um jetzt eben diesen Vergleich auch zu ziehen, geht schon sehr in diese eigentlich in die Simulationsecke anfänglich, da können wir ja gleich dazu noch ein bisschen was sagen, aber hatte schon auch einen sehr starken Fokus auf Ballphysik und so weiter, oder? Also ich hatte schon das Gefühl, da, als die Zen-Pinball-Tische kamen, dass es sich schon wahnsinnig echt anfühlt, wie dieser Ball sich bewegt und wie der auf Hindernisse reagiert und so weiter.
Das fühlt sich schon gut an, ja. Also auch so dieses Stoppen oder auch das Timing, wenn man halt wirklich versucht, gezielt an Bahnen zu treffen, hat man das irgendwann so raus, ein bisschen Übung, dann fühlt sich das schon wirklich gut an, ja.
Was sagt denn der Pinball-Meister dazu?
Na, das Interessante ist, es gibt unterschiedliche Meinungen zu der Ballphysik von einerseits Pinball Arcade, andererseits Zen Pinball. Ich spiele beide Serien gerne, aber ich muss schon sagen, dass es anders ist, als wenn du einen echten Tisch spielst. Also nicht nur wegen dem physikalischen, wenn du den angreifst, sondern auch die Kugel wirkt einfach
nicht so schwer, oder?
Irgendwie schwerer. Ja, das hat, also die Flipper-Simulationen sind, ist immer das, immer so ein bisschen so eine Leichtigkeit, die bei einem echten Tisch so nicht da ist. Und interessanterweise sagen manche, ah, die Zen-Pinball-Tische, da ist die Kugelphysik ganz blöd und bei Pinball-Arcade ist sie viel besser und umgekehrt. Ich finde, dass es eigentlich recht ähnlich ist, so vom Gefühl her. Aber es ist immer so ein bisschen, du hast immer so das Gefühl, so, ah, die Kugel ist eine Spur zu leicht irgendwie. Die schwirrt da zu sehr herum und
das Spielgefühl an sich ist auch schneller.
Also es ist, das Spielgefühl ist schneller, dass ich glaube aber auch, muss ich dazu sagen, das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung, dass das auch der Tatsache geschuldet ist, dass natürlich Flipper als Computerspiel da muss irgendwas weitergehen, also da muss was passieren, das muss schnell sein, und weil ich glaube, also du kannst, also vor allem diese ganzen alten, wirklichen Flipperkästen aus den 70ern, also da schlafen die Kids ja ein, also das ist ja, das geht glaube ich nicht. Ich glaube, da wurde auch am Rad gedreht, dass das absolut wirklich schnell ist.
Ich glaube auch, dass das aus Zweck der Spielbarkeit und vom Flow erhöht wurde, die Geschwindigkeit, also mir kommt es auch immer ein Ticken zu schnell vor. Ich bin wirklich erschrocken, als ich neulich bei Retro Games wieder stand und so alte Flipper gespielt habe. Die Kugel ist wirklich deutlich, also man spielt viel langsamer und intensiver, und dieses Gewicht, das kommt da halt wieder richtig zum Tragen. Also wenn der Ball dann mal irgendwie ungünstig abprallt und so richtig gegen die Scheibe donnert oben, oder wenn da so Gewichte, also du spürst ja richtig, wenn du mit Schwung, mit Schmackes diese Kugel irgendwo dagegen donnerst, wie der ganze Tisch so ein bisschen vibriert. Sowas kriegst du natürlich jetzt, ohne das Rumble jetzt irgendwie schlecht zu reden, aber das kriegst du einfach nicht so rüber. Aber dadurch zeichnen sich diese Zen-Pinball-Tische halt vor allem dadurch aus, dass auch Sachen machbar sind oder Sachen auf dem Tisch passieren, die so in der Form ganz, ganz schwer umsetzbar wären. Und das finde ich, ist auch legitim. Also eine Pinball-Umsetzung auf einem Videospiel darf auch ruhig Videospielaspekte haben.
Das finde ich auch
total gut. Definitiv.
Ja. Also könnt ihr euch erinnern, es gab ja auch Epic Pinball, früh 90er Jahren, und da gab es den einen Tisch, wie hieß er denn, irgendwie Enigma oder so irgendwie.
Boah, wo sich das ganze Feld dauernd verändert hat und Wurmlöcher drin waren und so.
Ne? Genau, und das war doch fantastisch, oder? Weil da dachte ich mir, genau das ist nämlich der Vorteil eines Computerspiels, und das kann ein physischer Tisch nicht leisten. Ja. Also perfekt eigentlich.
Ja, und Zen Pinball geht ja so eine Mischform. Also es ist nicht ganz so extrem wie dieser Enigma-Flipper, dass wirklich der Boden irgendwie verschwindet. Aber es sind auch so manchmal nur so Gimmicks dabei, dass halt zum Beispiel irgendwie sich irgendwelche Türchen öffnen, die da vorher gar nicht da waren, oder irgendwelche Aufbauten rauskommen, die zwar immer noch so aussehen, als wäre es auf einem richtigen Tisch umsetzbar mit Plastik und Hartguss. Aber manchmal fliegt dann halt auch Boba Fett einfach über den Tisch und landet und redet mit Darth Vader.
Ja? Genau, ja.
Je nach Lizenz gehen die da schon ziemlich hin. Was eher seltener ist, ist mir zumindest nicht so oft begegnet, dass wirklich so physikalische Sachen verändert werden. Also was mir jetzt nur einfällt, bei einem der Marvel-Tische, Avengers, glaube ich, da haben die Kugeln, du wählst am Anfang quasi dein Teammitglied aus, und die Kugeln sehen dann halt aus wie Hulk oder Thor, und die haben dann zwar keine andere Fähigkeit oder so, aber du kriegst dann unterschiedliche Sachen freigeschaltet auf dem Tisch. Wäre so als Tisch auch noch umsetzbar, aber geht halt schon eher in die Richtung, so sich an diese Lizenz anzunähern.
Und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch kurz sagen, demnächst, ich hoffe noch in diesem Jahr, erscheint ja Rollers of the Realm, ein ganz fantastisches Computerspiel, eine Mischung aus Pinball und RPG, erscheint bei Atlus interessanterweise, obwohl es von einem kanadischen Indie-Team ist. Und da ist ja eben das genauso, wie gerade gesagt, eben jede Figur ist eine Kugel, und die Kugel ist entweder halt behäbig und schwer oder halt klein und flink und so, und das repräsentiert den jeweiligen Charakter. Das finde ich fantastisch.
Sah in den ersten Screenshots ganz furchtbar aus, aber ich glaube, es wird ganz lustig.
Ich hoffe es auch.
Werden wir besprechen auf jeden Fall. ja, Christian, erzähl doch mal, wie bist du so mit der Zen-Pinball-Serie zufrieden? Du spielst sie ja recht intensiv. Also man wird ja, wenn man diese Serie aufmacht, erstmal überschüttet mit der Auswahl an Tischen.
Heute. Also die hat ja mal klein angefangen, ne, mit dem ersten Zen-Pinball. Das waren, glaube ich, 4 Tische. Und dann kamen ja so peu à peu weitere Tische als sagt man dazu auch DLC, also hinterher. Sodass das heute stand, wenn man in das Zen-Pinball 2 reinguckt, ich habe jetzt gar nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, es sind über 40, ne, so 46 Tische oder so.
Ziemlich angesammelt.
Ja, und ein Ende ist nicht in Sicht. Also wenn man heute einsteigt, glaube ich, ist man erstmal erschlagen. Und vor allem kann man ja schon Geld investieren, was halt, sage ich mal, so einen AAA-Titel übersteigt, wenn man sich jetzt alle Tische holen will.
Ja, vor allem, wenn man das System wechselt, wird es teuer, ne? Ja. Alle Tische
auf für mich jetzt System ja nicht so. Weil du nur dann Cross-Buy, habe ich die ja auf allen Plattformen, so, aber
Naja, gut, du hast sie auf allen PlayStation-Plattformen, aber ne, wenn ich jetzt auf iOS habe, nicht auf Steam übertragen.
Genau, aber das stimmt. Das ist ein Manko, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen müssen. Aber die diese Zen-Pinball-Serie ist jetzt so momentan strukturiert, dass sie quasi das Grundprogramm kostet nichts und du kannst alle Tische für ein paar Minuten anspielen und du kaufst dann einzelne Tische, die dann eben, wie du es gesagt hast, sie haben ganz normal angefangen mit eigenen Ideen, so ein Fantasy-Flipper und irgendwie Pillepalle-Zeug und haben dann aber recht früh erkannt, dass sie mit Lizenzen, glaube ich, auch da Fans in die Reihe reinkriegen, die sich sonst nicht für Pinballs interessieren würden.
Das kann die Strategie gewesen sein, ja. Das ist also ja ganz groß ist ja ganz groß ist ja das Star Wars-Thema. Mhm. Ich glaube, da gab es zweimal so ein Paket mit jeweils 4 Tischen oder sogar dreimal. Ich glaube, 12 Tische sind 10, das mittlerweile. Oder 10, ja. Und das zweite große Thema war ja Marvel. Ne? Diese ganzen Marvel-Helden, da hat ja fast jeder Held einen eigenen Tisch bekommen oder halt die Avengers dann als Gruppe. Und ich meine, das sind 18 Tische. Also da haben die richtig nochmal nachgelegt.
Genau, und ganz neu, es breitet sich jetzt extrem aus, also ganz neu ist der South Park Flipper. Da gibt's 2 Tische und was mich völlig von den Socken gehauen hat, war dann ein The Walking Dead Flipper. Damit hatte ich ja überhaupt nicht gerechnet, aber hat wahnsinnig gut funktioniert. Also fand ich einen richtig schönen Tisch.
Da muss man ja sagen, es gibt interessanterweise fast zeitgleich von Stern Pinball einen physischen Walking Dead Flipper, der natürlich anders, völlig anders ist. Ne? Also es ist ganz gut. Es gibt quasi 2. Es gibt den virtuellen, der ein Design ist und dann gibt es den unter Anführungszeichen echten Tisch, der ein anderes Design ist.
Ja, was die gar nicht machen, ist, sich Originaltische nachzubauen, oder? Oder gab es das irgendwann mal bei Zen Pinball, dass so Williams-Tische oder so nachgebaut worden sind?
Nee, das ist nicht das Geschäftsmodell. Das ist das Geschäftsmodell vom Pinball Arcade. Die bauen eben, die kaufen die Lizenzen und bauen die Tische virtuell nach. Ne?
Wo kann man das spielen, Pinball Arcade?
Auch auf allen Systemen eigentlich. Also iOS, Android, Steam, PS3, also wie bei Zen Pinball, du kannst das
sein. Ich mal so eine Williams-Sammlung auf der PSP oder PS Vita. PSP
war ja. Gottlieb, Pinball Classics gab es da.
Das die 360er. Also
der Vorgänger.
Ja, genau. Nee, aber Pinball Arcade, die machen genau das. Also das sind eben diese zwei großen Serien, wo die eine Serie baut die echten, also die physischen Flipper nach und die andere macht eigene Designs. Mhm.
Aber geht's euch auch so? Ich spiele lieber die Eigenkreation. Also ich mag deswegen die Zen Pinball Serie, weil da halt so Sachen passieren wie The Walking Dead oder Star Wars.
Ja, das ist so Tagesstimmung abhängig. Also ich mag The Pinball Arcade auch wahnsinnig gerne und ich muss leider sagen, erst mit der PS4 ist die für mich so richtig spielbar geworden, weil das gab's ja auch schon auf PS3 und auch auf der Vita und da hatte The Pinball Arcade das Problem, da war so jeder zweite Tisch hatte irgendwie ein leichtes Ruckeln und was das Allerschlimmste ist, was für mich für ein Videoflipper-Spiel No-Go ist, ist, wenn man die Flipper-Tasten drückt und dann so ein Hauch von einer Verzögerung da drin ist, bis dann der Arm sich erst bewegt. Da kann ich einen Tisch nicht spielen. Und das war das Problem von Pinball Arcade auf der PS3. Deshalb bin ich jetzt noch mehr Fan von dieser Serie geworden. Da gab es halt irgendwie auch so die Möglichkeit, ein bisschen günstiger die Tische zu übernehmen. Und auf der PS4, also nicht, dass die Power vielleicht nötig wäre, aber da läuft es jetzt flüssig und macht auch richtig Spaß.
Ja, das Studio dahinter, ich glaube Farsight heißt die Firma, die haben sich ja auch negativ hervorgetan, weil sie allgemein technisch irgendwie hinterherhinken oder einfach nicht wirklich professionell arbeiten. Also da gab es, wenn man sich da die Foren durchliest, gibt es immer wieder riesige Buglisten und Beschwerden und das klappt leider auf vielen Systemen nicht. Also die haben auch von der Performance her und Abstürze und alles Mögliche. Es wird langsam besser, aber es ist ein schmerzhafter Prozess.
Ja, also so ein bisschen unprofessionell sind die, glaube ich, auch, weil was seit dem ersten Pinball Arcade, was ich gespielt habe, immer an Meldung kommt, da gibt es irgendwie so einen Turniermodus. Also es gibt einen Button Turnier, ja, spiele hier ein ganzes Turnier und wann immer ich da drauf gehe, kommt die Meldung, oh, dir fehlen noch ein paar Tische in deiner Arcade, kauf noch ein paar weitere Tische und dann geht's hier los mit den Turnieren. Und das steht da seitdem das erste Mal, das rausgekommen ist und ich das gespielt habe. Und seitdem habe ich da, ich weiß nicht wie viel auch, 20, 30 Tische drin. Und ich glaube, das halten die einfach zurück oder vielleicht kommt da auch gar nichts mehr. Das ist ein bisschen schade.
Ja, sie unterteilen das auch immer in so Seasons.
Seasons, ja.
Völlig grundlos. Also ja, und ich glaube, man muss dann von einer Season so und so viele Tische haben, damit man teilnehmen kann oder so irgendwie.
Ja, sowas gibt es bei Zen Pinball nicht. Also da kannst du völlig ungezwungen dir die Tische kaufen. was ich da ein bisschen extrem schade, nicht ein bisschen, extrem schade finde, ich würde, glaube ich, viel mehr Zen Pinball spielen, wenn es systemübergreifend wäre. Also es gibt es wirklich
für alle
Plattformen. Ich habe ja. Auf meinem iPad habe ich irgendwie zwei Tische. Auf der Vita habe ich dann die, die ich auch auf der PS4 und PS3 habe. Das ist echt, wenn man sich auf ein System konzentrieren mag, wenn man alle drei hat, dann kann ich, glaube ich, das Sony-System schon empfehlen, weil dank Crossbuy ist es wirklich super. Du kannst mit der Vita ein paar Runden spielen. Und dann eben auch auf der PS4.
Ja, wobei aber auch es ist da halt kann schade, ich.
Dass das nicht komplett übergreifend ist und eben ja, aber und, auch und innerhalb des Systems nicht die Punkte irgendwie sich angleichen.
Ich glaube aber, dass
es. Genau das wollte ich sagen.
Ja, ja. Ich glaube, dass es aber ein das Problem ist, das nicht zu lösen ist, weil Zen Studios, also die ungarische Firma, die eben die Zen-Tische macht, die würden das ja, glaube ich, teilweise auch wollen, aber sie dürfen auch, glaube ich, nicht. Also auch bei diesen Dingen, es ging ja auch mal darum, dass man die 360er. Käufe auf die Xbox One überträgt und das ging auch nicht, weil das einfach nicht erlaubt war oder so. Also die Devs wollen das teilweise, aber es geht technisch oder rechtlich nicht.
Ja, aber dann könnten sie zumindest irgendwie Codes rumschicken oder so. Also man könnte, glaube ich, ja, schon auch die Systemhersteller austricksen, aber dann müssten sie wahrscheinlich dafür zahlen. Ja.
Das stimmt schon.
Aber es ist halt extrem schade, weil gerade sowas wie Flipper, das ist halt so, da hat man irgendwie spontan Lust drauf, dann stehst du an der Bushaltestelle und denkst dir, jetzt könnte ich doch da nochmal an dem South Park Flipper irgendwie weiterspielen und dann schaust du in deinem iPhone, da passt irgendwie, auf deinem iPad, da ist der Tisch nicht drauf und so. Und dann ist die Lust schon wieder verflogen. Und genauso geht's mir dann irgendwie, dass ich halt denke, ich fange auf der Vita an zu spielen und dann denke ich mir, okay, jetzt hat's mich irgendwie gepackt, jetzt will ich den Tisch meistern. Dann gehe ich zur PS4 und dann habe ich aber da den Highscore wieder nicht. Und dann das geht mir irgendwie so auf den Senkel, dass das nicht einfach so schön, ist kein durchgängiges Erlebnis irgendwie.
Aber das hat ja witzigerweise The Pinball Arcade hinbekommen, weil wenn ich da in die Highscore-Listen gucke, steht dahinter, ob das jemand mit einem PC oder mit einer PlayStation oder so erspielt hat. Eben, aber
mindestens bei den Highscores könnten sie es übergreifend machen, ja.
Ich denke schon, ja.
Das ist ein bisschen schade. Aber auf welchem System spielt ihr denn das am liebsten? Also ich bin immer hin und her gerissen. Wenn ich auf dem Sofa sitze an der PS4, dann spiele ich eine Runde und denke mir, jetzt könnte ich aber eigentlich auch was Großes spielen. Warum spiele ich eigentlich Flipper? Das ist irgendwie so ein Busspiel. Und wenn ich im Bus sitze und auf meiner Vita bin,
nein,
dann denke ich irgendwie, ist das klein? Dann drehe ich irgendwie die Vita senkrecht. Das ist nämlich auch der eigentlich ganz cool daran. Dann hast du quasi so die Längsansicht. Dann sind aber die Daumen irgendwie im Weg. Und ich kann mich immer nicht entscheiden, auf welchem System ich es am liebsten spiele und verstricke mich dann irgendwie in den ganzen Versionen, die ich irgendwie habe.
Also ich spiele fast immer auf dem iPad tatsächlich, weil da eben die Hochkant-Variante sehr gut funktioniert. Das heißt, ich habe eigentlich alle Zen-Tische und auch alle Pinball-Arcade-Tische auf dem iPad, was das Platzproblem nicht löst. das Gute, wenn man am PC spielt, wenn man wie die meisten von uns einen 16:9 Bildschirm hat und den drehen kann, 90 Grad, das funktioniert bei Zen Pinball, bei der Pinball Arcade glaube ich absurderweise nicht, aber bei Zen Pinball klappt das und das ist fantastisch. Also kann ich jedem nur empfehlen, Bildschirm drehen, Zen Pinball auf Steam. Dann
auf den Tisch legen und hinstellen.
Genau, und es gibt ja auch so genau, so Arcade-Sticks, wo halt links und rechts noch Flipper-Knöpfe sind. Oder was ich mir vor kurzem auf eBay geleistet habe, das nennt sich Virtual Pinball aus dem Jahr 1997. Noch mit den ganzen alten Anschlüssen und so weiter. Aber das Problem ist halt, dass man da, wie das von Christian vorher schon erwähnte, diesen Lag dann oft nicht wegbekommt. Das ist nur so ein Bruchteil einer Sekunde, aber den spürst du sofort. Ja. Und das ist halt schwierig.
Ja, ich hätte gern ich habe mal so ein Projekt gesehen, wo jemand sich quasi so einen LCD-Monitor in so einen Holzflipper-Gerüst gebaut hat. Und da dann diese ganzen Pinball-Simulationen.
Das ist auch cool, aber da hast du auch das Delay-Problem. Das kommt man da einfach nie komplett weg, leider.
Schade. Und du spielst hauptsächlich auf der PS4 dann, oder?
Ich spiele es auf der PS4, genau. Und ich war auch immer, wenn man mich vor einem halben Jahr oder einem Jahr gefragt hätte, sag mal, was sagst denn du zu 3D-Technik? Hätte ich gesagt, brauche ich nie. Also brauche ich auch heute eigentlich wirklich fast nie. Aber wo ich es benutze, ist wirklich bei dem Zen-Pinball. Oh, weil ich finde, diese Tische sehen in 3D wirklich super aus. Alleine diese Schaubilder, die es immer zu jedem Tisch gibt. Wenn man so einen Tisch auswählt im Menü, dann ist ja dahinter irgendwie so ein wie so Pappaufsteller, also bei den Star Wars Tischen zum Beispiel, dann sieht man da die Figuren und auch der räumliche Tiefeneffekt dort, wenn man das in diesem 3D-Modus sieht, das sieht wirklich fantastisch aus. Also sonst habe ich mit 3D tatsächlich nicht viel am Hut, aber dafür, gut, wäre jetzt übertrieben zu sagen, nur dafür, ja. Aber da lohnt sich's. Also die Tische in 3D sehen wirklich super aus. Der Effekt kommt auch gut rüber. Ja, also nicht, dass es jetzt spielerisch irgendwie was bringen würde, dass ich davon einen Vorteil hätte, weil das glaube ich jetzt nicht, dass man dadurch irgendwie besser die Kugel abschätzen kann oder die Zielrichtung. Aber es sieht unheimlich cool aus.
Boah, ich möchte für Oculus Rift, dass du einfach wirklich gefühlt auf diesem Tisch stehst. Das wäre doch gut.
Es gibt ja so ein Kunstprojekt, das heißt irgendwas mit Furmin, bin mir jetzt nicht sicher, müsste ich nachsehen. Jedenfalls, das ist so Oculus Rift-mäßig eben, man steckt den Kopf so in den Flipper rein und um einen herum ist das alles so abgedeckt, ja. Also so, das ist dann so First Person, das ist unglaublich. Ja. Ich habe es noch nicht selbst erlebt, aber es gibt tolle Videos davon. Immersion.
Das will ich haben.
Ja.
Was können wir denn für Tische empfehlen? Was sind denn eure Lieblingstische, wenn man jetzt eben sagt, okay, will ich mir mal angucken, man lädt sich's runter, welche Tische sind besonders gut oder was sind eure Lieblingstische?
Soll ich loslegen?
Ja.
Also, welcher Tisch mich wirklich umgehauen hat, ist der Pflanzen gegen Zombies Tisch.
Der ist cool.
Den fand ich unheimlich gut gemacht. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass man diese Figuren und Pflanzen da mal in 3D sieht. Ich glaube, vorher hat das noch keiner so probiert. Und in diesen Tisch habe ich mich so ein bisschen verliebt. So würde ich sagen, mein Favorite.
Der greift auch diese Mechaniken dann auf mit Pflanzen und so weiter. Logisch.
Der greift vieles auf. Also da hat man auch unterschiedliche Kugeln. Ja, mal habe ich so eine grüne Erbsenkugel, mal so eine blaue Einfrierkugel und dann kommen halt die Zombies auf immer dichter rangelaufen. Da aktiviert man da so einen Modus und wird da richtig belagert. Und das Einzige, was ich auf dem Tisch noch nicht geschafft habe, ist Dr. Zomboss zu besiegen. Das ist echt hart. Da muss man etliche Minispiele absolvieren und bis man da ist, das ist schon nervenaufreibend. Und meistens werde ich dann so nervös, wenn ich dann endlich da angekommen bin, dann weiß ich schon, ach, jetzt kommt die Musik, dann ist die Kugel gleich weg.
Was halt bei solchen Flipper-Simulationen wirklich gut funktioniert, dass man halt in diese ganzen Mechaniken, also in diese, wie nenne ich es denn, in diese Siegesbedingungen reinkommt, weil man halt wirklich einfach auch in dem Guide nachgucken kann. Das, was du in deinem Blog jetzt auch versuchst, für die Tische zu machen, das hat mir früher einfach gefehlt. Also ich wusste bei dem Star Trek Flipper, das musstest du ja wirklich pro D-Mark die einzelnen erspielen, wie diese Guides zu den Tischen funktionieren.
So, ja, ja, und einen Tischflipper durchzuspielen ist ja auch wirklich schwer. Also du hast ja auch bei den Profis, selbst die kommen, wenn es da irgend so einen super Hardcore-Modus gibt und um mit dem zu kommen, musst du irgendwie alle 10 Missionen, ich sage jetzt so, ihr findet es was, alle 10 Missionen erfüllen und dann linken Rampshot, rechten Rampshot und dann innerhalb von 10 Sekunden nochmal die Mitte und wenn eins davon nicht klappt, sofort alles vorbei. Ne? Und, und das schaffst du dann halt wirklich nur vielleicht das eine Mal, ja, und das Glück überströmt deinen Körper dann.
Was sind denn deine Favoriten?
Es ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt überlegt, währenddessen Christian über Plants vs. Zombies gesprochen hat. Das ist eben das Ding. Also ich suche mir dann meistens einen Tisch raus und spiele den dann ein bisschen oder versuche da einen akzeptablen Highscore rauszuholen oder zumindest so einigermaßen gut die Regeln zu verstehen, weil natürlich die grundlegenden Regeln sind ja meistens relativ offensichtlich, aber was dann eben diese ganzen speziellen Modi sind, die dann dahinter liegen, ist interessant, bei der Pinball Arcade gibt es auch immer so Achievements für jeden Tisch, es gibt so 5 so Standard-Achievements, die erreicht man recht schnell und da gibt es immer so die Profi-Achievements und die sind teilweise wirklich höllisch schwer zu bekommen. und weiß man teilweise auch gar nicht, wie man an die rankommt. Jetzt so ganz konkret, diesen Boba Fett-Tisch, diesen Star Wars-Tisch, da gibt es also einen, eben, weil wir auch vorher gesprochen haben über diese ganzen Computerspielelemente, die bei den Zen-Tischen drinnen sind. Da landet dann so mitten, so ein bisschen über den Flipperfingern, landet da so ein Landeschiff oder so, und dann muss man dort die Kugel locken. Und das hat mich von Anfang an sehr fasziniert, auch weil das so, also weil das so eine perfekte Symbiose ist zwischen Flipper und Computerspiel, wo das wirklich von oben so runterkommt und dann so wackelt und so und das auch so wirklich so greifbar wirkt.
Ja, aber kommt trotzdem noch zu dem Pinball passt.
So. Genau. Und du musst halt einfach mal genau reinschießen. Und am Anfang dachte ich mir so, was so, und das ist auch dann im Weg, das ist das Gute, ne? Das steht dann mitten dir im Weg herum, und wenn du nicht direkt reinstrebst, dann lenkt das die Kugel auf eine unangenehme Weise ab und du verlierst die Kugel dann oft auch schnell mal. Also ziemlich super. Und von den unter Anführungszeichen echten Tischen, die man halt so in der freien Wildbahn spielen kann, war lange Zeit Medieval Madness mein Favorit. Ist aber auch ein ziemlich unfairer Tisch manchmal. Kommt drauf an.
Ja. Also Boba Fett hätte ich jetzt auch genannt. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich einfach den Charakter auch total mag. Und von den neueren Sachen gefällt mir, also The Walking Dead, finde ich, ist total gelungen, weil der einfach die komplette erste Season nachspielt. Also du hast quasi, es gibt ja diese 5 Episoden von Telltale, und das sind so die Missionsstruktur innerhalb des Flippertisches. Also musst dich dann auch entscheiden auf dem Flippertisch, welchen Charakter du rettest, ohne jetzt Sachen zu spoilern. Ja, also es gibt im Spiel halt die Entscheidung, rettest du den oder die, und das kannst du dann auch auf dem Flippertisch machen. Und die 2 Hauptcharaktere, die sind auch wirklich auf dem Flippertisch und laufen dann immer so das zueinander hin. Das ist total schön.
Ja, und auch sehr fies, weil das eine Mal, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich dann auch sehr überrascht, als dann Clementine plötzlich da so einmal quer über den Tisch lief und genau die Flipperarme auch verdeckt. Und ich habe dann auch prompt die Kugel verloren, weil ich geguckt habe, wo läuft die denn jetzt dahin? Was macht die da? Und zack, da war die Kugel weg. Ja.
Und es hat auch so emotionale Momente, die, also die haben es einfach geschafft, das, was die Serie ausmacht, also nicht die TV-Serie, sondern die Adventure-Serie, dass es eben auch diese ruhigen Momente gibt und diese emotionalen Momente zwischen Clementine und Lee. Das haben sie auch hingekriegt. Da gibt's dann zum Beispiel eine Mission, wo Clementine Angst hat, und dann versuchst du als Lee sie zu beruhigen, und dann sagen sie, komm, wir sind jetzt hier ist gerade keine Gefahr, lass uns eine Runde Fußball spielen. Und dann verändert sich die Musik und es wird so ganz sanfte Gitarrenmusik, und der Ball, der Pinball, verändert sich zu einem Fußball. Ja, und dann musst du einfach die Orbit, also diese 2 Lanes irgendwie ein paar Mal erwischen und die Bälle hin und her spielen, und du siehst dann auch, wie sich Lee und Clementine die Bälle hin und her spielen, und wenn du es nicht schaffst, dann brechen die Zombies wieder aus und so. Das ist total... sowas wäre halt auf einem echten Tisch einfach überhaupt nicht machbar, dass es auch so integriert ist, dass eben der Ball sich dann verändert und dass du diese Charaktere siehst. Also es gab ja schon auch echte Pinball-Tische wie dieser Mars Attacks zum Beispiel, wo dann oben so ganz viel so Computeranimationen waren, aber das war ja schon so zur Endzeit der Flipper, das hat ja nicht so richtig funktioniert dann. Und da hatte ich es immer so aus dem Blickfeld raus, und hier bei den Zen-Pinball-Tischen ist es so, passiert halt einfach auf dem Tisch. Das finde ich irgendwie super.
Es gibt ja auch bei den physischen Tischen den sogenannten Video-Mode in den jüngeren, ne? Also ab so 90er Jahre aufwärts. Das ist auch ganz interessant, dass quasi im physischen Tisch dann auf dem Display, auf dem Dot Matrix, dann du ein Videospiel spielst.
Das also war das mit diesen Mars-Geschichten, oder? Das war so ein Alien-Flipper, der das hatte.
Meinst du Revenge of Mars? Ach so, nee, das waren Pinball 2000. Da gab es nur 2 Tische davon, genau, da war ein PC drinnen, und da wurde das so von oben so runter projiziert, also das Display von dem Screen eben. Aber das waren wirklich die letzten Versuche, die Flipper-Industrie zu retten, bevor es vorbei war. Das waren auch die letzten Williams-Tische, also Williams, die große traditionsreiche Flipper-Firma, die dann eben 99, 2000 Konkurs angemeldet hat, beziehungsweise sich dann umgewandelt hat. Aber die Flipper-Sparte war dann jedenfalls tot bei denen.
Und jetzt, um das jetzt mal abzuschließen, es gibt noch aktiv für kleine Firmen, die dann wirklich Kleinstauflage produzieren, oder?
Also es gibt Stern Pinball nach wie vor. Die sitzen in der Nähe von Chicago,
in Illinois. Stücke, oder was machen die für Auflagen?
Das ist eine gute Frage, aber die machen schon so einige tausend, glaube ich. Also früher war ja so, alles über 10.000 Stück war relativ viel. Ich glaube, also einer der beliebtesten, der sich am besten verkauft hat, war die Addams Family. Ich glaube, das waren so 15.000 oder noch mehr Stück ungefähr. Und jetzt ist es schon so, dass interessanterweise verkauft der Stern Pinball nur 50% meines Wissens an die klassischen Aufsteller. Und der Rest ist rein Privatkäufer, was ja früher natürlich nicht der Fall war. Privatkäufer waren ja früher so ein kleiner Markt. Deswegen gibt es auch gibt immer die Pro-Variante, also das ist die Standard-Variante. Und dann gibt es immer den Limited Edition und da gibt es noch irgendwas Drittes. Und die kosten dann auch mehr und haben dann vielleicht noch einen Zusatz-Multiball. Es gibt zum Beispiel beim Tron Flipper von 2011, glaube ich, 12, von Stern, gibt es bei der Limited Edition einen eigenen Daft Punk-Multiball. Großartig, ne? Aber das weiß man natürlich nur, wenn man das auf YouTube findet oder wenn man jemanden kennt, der einen LE, also Limited Edition Tron hat. Also das ist die produzieren schon ein paar tausend Stück meines Wissens. Also das ist schon ein Markt, der funktioniert, wenn auch nur im Kleinen. Und wie anfangs schon gesagt, also die Konkurrenz kommt jetzt langsam wieder an den Start und versucht Stern Pinball ein bisschen den Kampf anzusagen, weil die ja tatsächlich so zwischen 2000 und 2010, also eigentlich ein ganzes Jahrzehnt, gab es ja keine Konkurrenz. Ne? Und jetzt geht das langsam wieder los.
Ich sehe schon, wir müssen ein neues Patreon-Pledge-Ziel einreichen. Ich mache irgendwie ab 5000 oder so, rufen wir bei Stern an und machen einen Insert Moin Pinball-Tisch.
Oh, bitte.
Tausende Auflage für alle Patrons.
Ich glaube, das würde theoretisch echt gehen, wenn du halt bestimmte Auflagen erfüllst, dass die das für dich quasi in der Firma produzieren lassen. Das theoretisch ginge das bestimmt. Ja.
Gott, wäre das geil. Also Mission 1 irgendwie, es ist 8 Uhr, du hast noch keinen Podcast, versuche einen Gast zu finden. Und dann musst du irgendwie 5 Targets abklappern, das sind dann so Skype-Kontakte.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein, es gibt doch ein fantastisches Flipper-Fanzin. Ja? Also es gibt ja alles. Das nennt sich Drop Target. Der Drop Target ist ja eben so ein Target, was man mit der Kugel, wenn die Kugel drauf geht, dann fluppt das so nach unten. Das ist ein Drop Target, ein klassisches Flipper-Element. Und da gibt es, glaube ich, jetzt 6 Ausgaben mittlerweile. Eben so ein klassisches Fanzine halt, so mit schwarz-weiß kopiert und so weiter. Und der eine Typ, der das macht, ist auch ein Illustrator. Und der hat so eine Serie in diesem Drop Target Magazine, wo er immer einen Flipper erfindet, so wie das du gerade getan hast, und dann den zeichnet und dann genau sagt, wie das funktioniert und wo man drauf schießen muss. Und da ist zum Beispiel der Quidditch-Flipper. Hagrid's Three-Headed Guard Dog. Geil. Professor Flitwick's Winged Keys und so weiter und so fort.
Also ich meine Insert-Moin-Flipper unbedingt.
Ja. Zuerst mal malen und zeichnen und die Regeln schreiben.
Ja, das kriegen wir über die Kommentare hin. Bitte Missionsziele in die Kommentare schreiben und dann machen wir einen Crowdfunding-Flippertisch.
Was wären dann 2 Missionen beispielsweise? Also den Kaffee holen und auch.
Ja, genau, weil der Kaffee ist nicht fertig, genau. Ja. Und was weiß ich, der Upload funktioniert nicht oder Skype-Kurs
gedroppt.
Du musst den Podcast schneiden. Und man hat dann immer so eine Zeit, die abläuft, wenn man Targets nicht schafft. Genau. Und man muss bis Folge 1000 kommen. Genau. Sehr schön. Und Micha schläft, den muss man dann wecken. Das ist auch eine Mission. Gibt es dann ein Drop-Target, sind dann Telefonanrufe.
Aber was wäre das Toy in der Mitte auf dem Tisch? Was wäre das
große? Das Croissant natürlich, unser Avatar.
Das Croissant. Stimmt.
Und ein großes Podcast-Mikro. Was man irgendwie dann immer treffen muss. So, also Zen Pinball können wir empfehlen, oder?
Ja, absolut. Also
ja. Eben eine gute Vorab-Überlegung wäre, dass man sich überlegt, okay, wo möchte man spielen oder mit welchem Gerät, auf welchem System möchte man spielen und dann, ja, oder man kauft sich für jedes System mal einen, es gibt ja eigentlich immer einen Gratistisch, ne? Ja, das ist bei Zen Pinball ja so, da gibt es ja immer den, wie heißt der Gratistisch, Christian?
Ich kenne nur einen Spruch von dem Tisch und der geht, Whisper isn't here, so heißt dieser komische Geist,
den genau man fangen
muss, aber ich hab überlegt, wie heißt der, mit diesem kleinen Mädchen und dem kleinen Jungen.
Ja,
mit
diesem Schloss oder sowas.
Genau, der ist meines Wissens immer freispielbar. Ja. Das heißt, man könnte sich...
Bisschen lahm.
Oh, ich finde nicht so schlecht.
Für umsonst ist er ganz
okay. Ja. Der ist gut. Ärgerlicherweise habe ich auf dem Tisch genau auf dem Mac einen Highscore. Ja, und den sehe ich natürlich nicht in meinen anderen Listen.
Also ich
ist das Sorcerer's Lair ist das, ne?
Ja,
genau. Oder? Sorcerer's Lair, genau.
Wenn man ein iPad hat, was relativ aktuell ist, also ich habe immer es nicht auf dem iPad gespielt, weil ich das iPad 1 hatte und da lief's halt einfach scheiße. Das hat keinen Spaß gemacht. Aber wenn man ein aktuelleres iPad hat, würde ich es auch empfehlen wegen der Hochkant-Variante.
Und man kann auch relativ gut nudgen. Das ist ja auch ein zentrales Element beim Flippern, dass man den Tisch rüttelt, also so gezielt, damit die Kugel nicht rausfliegt. Das geht ganz gut beim iPad, wenn man da einfach auf dem oberen schütteln geht auch, aber ich mache es doch meistens mit Touch. Also ich flippere in der unteren Bildschirmhälfte und wenn ich mit den Fingern auf die obere Bildschirmhälfte drücke, dann ist es nudgen, rütteln.
Ansonsten, wenn man es viel wechseln will zwischen den Konsolen, dann kann ich eigentlich nur so die Sony-Konsolen empfehlen. Und es sieht auf der PS4 einfach auch am schönsten aus. Muss man schon sagen, oder?
Wegen dem 3D, ne?
Ja, wegen dem 3D, das keiner hat. Oder stimmst du mir zu, Christian?
Ja, natürlich. Ich finde es sehr schön, ja.
Wobei es mit den Shift-Tasten am PC wahrscheinlich sich noch am ehesten wie ein Flippertisch anfühlt, oder?
Ich weiß nicht. Also wenn ich es am PC spiele, spiele ich eigentlich lieber mit dem Gamepad. Okay.
Ja. Also, man hat die volle Auswahl. Tische einfach mal nach Lizenzen gucken, die man irgendwie auch mag. Sind echt, also so richtig Katastrophentische gibt es aber nicht. Sind mir eigentlich keine begegnet. Also sind eigentlich schon alle ganz, ganz gut durchdacht und machen Spaß. Alternativen haben wir ja auch aufgelistet. Was Pinball Arcade war es noch, gell?
Pinball Arcade, genau.
Und die Pro-Pinball-Serie gibt es aber nicht mehr in irgendeiner Form.
Die kann man auf GOG kaufen. Doch. Das ist durchaus empfehlenswert. Also
wer da mal diese schönen, klassischen, alten Tische mit der guten Ballphysik noch sehen will.
Es sind auch die ganz alten Amiga-Flipper jetzt nicht so schlecht. Das ist halt einfach ein anderes Genre irgendwie. Also es gibt auch
auf dem iPad. Ja.
Genau, es gibt auf dem iPad zum Beispiel auch die, auf iOS, die ich glaube, Retro Pinball heißt das dort. Das sind, glaube ich, auch so eine Sammlung von alten Epic-Tischen oder so. Das ist halt komplett 2D natürlich, spielt sich auch anders, macht aber auch Laune. Also das ist durchaus einen Blick wert. Ja,
aber wie du gesagt hast, es ist eigentlich eher eine andere Art von Spiel. Das ist nicht so diese schöne Pinball-Kultur. Ja. Gut, dann danke ich euch für euren Besuch und dieses große, gewollte Abschweifen Pinball-Tische an sich. Sagst du das Blog gerade nochmal? The ball is on fire oder sowas?
The ball is wild.
My ball is on fire.
The ball is wild.net.
Too much information.
Genau. The ball is wild.net. Es gibt übrigens auf Englisch, damit auch irgendwie die möglichst viele mitlesen können. Aber es ist kein kompliziertes Englisch. Es ist gut lesbares Englisch. Und es gibt Videos. Wer das toll findet, theballiswild.net, der soll doch bitte posten oder die. Oder vielleicht auch selbst was schreiben oder einreichen. Also wir freuen uns über Submissions, selbstverständlich.
Und schaut euch unbedingt das Video an mit diesem Punch Champion Pub Video. Das finde ich einen geilen Tisch, wo man mit dem Ball Seil hüpfen muss und Boxtraining absolvieren muss. Finde ich richtig geil.
Ja, das Jahr 1998 war ein großes Jahr für die Flipperkultur.
Also unbedingt anschauen, macht Spaß. Mhm. Dann danke für den Besuch und wir sprechen uns spätestens, wenn dieses Rollenspiel-Pinball rauskommt. Dann lade ich dich wieder ein.
Genau. Rollers of the Realm. Jetzt ist es mir für eine Sekunde entfallen. Das meinst du, oder?
Genau, das meine ich, ja.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ciao.